Sie wissen vielleicht, dass ich in meinem früheren Berufsleben Kommunikationstrainer war. Das heißt also, ich habe Leute trainiert, in problembehafteten Situationen die richtigen Worte zu finden. Und das hat mir über Jahre hinweg ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich habe Freude an der Sprache gefunden und das prägt mich bis heute, dass ich mir immer wieder frage, das waren auch die Jahre, bevor ich zum Priester geweiht worden bin, wo ich mir so manche Predigt angehört habe und insgeheim gedacht habe, wie würde ich das sagen? Denn die Prediger haben, jeder Prediger hat so seinen Stil, seine Sprache, seine Predigtausbildung, das ist ja alles verständlich. Also von daher berührt mich dieses Thema ganz enorm und auch wir werden damit nicht ans Ende kommen. Die Sprachnot der Kirche ist mir deswegen so ein Anliegen, weil die Sprache das wichtigste Instrument der Verkündigung ist. Also wenn wir nicht es schaffen, unseren Glauben mit Worten zu transportieren zu den Menschen, dann wird es ganz schwierig mit der Glaubensweitergabe. Und das, was vorhin gesagt worden ist, dass die Kirche nicht die Sprache der jungen Menschen findet, das kann ich ganz problemlos zurückgeben. Wie sieht es denn aus mit dem Glaubensgespräch in den Familien? Finden die Eltern die Sprache, die die Kinder hören wollen, die sie verstehen, wo was rüberkommt, wo Glaube überzeugend weitergegeben wird? Also näher dran an den jungen Menschen als die Familienangehörigen sind wir in der Kirche längst nicht. Und wenn es da schon nicht funktioniert, unter Anführungszeichen, und die Glaubensweitergabe so insgeheim an die Kirche delegiert wird, so wie die Erziehung an die Schulen delegiert wird, weil es die Eltern auch nicht gelernt haben, wie erzieht man Kinder. Also es wird hier ganz vieles irgendwie auf eine Ebene gebracht, die im tiefsten unbefriedigend ist.
Darf ich dazu vielleicht noch was sagen?
Ja?
Wie war das denn, als wir Jugendliche waren? Wie war das mit unserer Glaubensüberzeugung? War ich nur mal so dazwischen zu werden? Ich kann von mir sagen, ich bin auch als Jugendlicher nicht in die Kirche gegangen. Ich fühlte mich auch.
Da gab es Unterschiede.
Ja.
Also bei uns zu Hause wurde sehr viel über den Glauben gesprochen, mit Erfolg, wie Sie sehen. Also das sind die unterschiedlichsten Erfahrungen, die hier aufgetischt werden können. Es gibt ein liturgisches Institut in Trier und die haben nichts anderes zu tun, als Liturgie in Worte zu fassen. Die Pariten und so, die kommen automatisch aus Rom geliefert. Die müssen sie nicht neu erfinden. Aber was neu erfunden werden muss, das ist immer wieder die Sprache und das liturgische Institut, das sind hochkarätige Theologen und Wissenschaftler, die immer wieder die Sprache der Kirche versuchen, zeitgemäß zu gestalten. Aber von diesem liturgischen Institut, außer dass die mal dann und wann schöne Bücher rausgeben, hört man eigentlich nichts. Schade aber auch. Also eigentlich müsste dort ein Feuertopf brodeln, weil unser Glaube uns drängt, Sprache zu finden. Und die Frage ist ja, welche Sprache hat denn Gott benutzt? Er hat ein Wort. Das Wort Gottes, das war Jesus. Jesus ist das Wort Gottes. Und Jesus hat ständig Bilder gebracht. Gott der Vater. Was ist das für ein Bild? Der ist doch kein alter Mann, der ist doch kein Mensch mit Nachkommen, Gott ist doch Geist und trotzdem hat Jesus den Mut gehabt, trotz des Risikos, das aufgrund der traumatischen Vaterbeziehungen vieler junger Menschen Gott immer noch als Vater angesprochen wird. Offensichtlich hat Gott keinen besseren Begriff gefunden, was näher an den Menschen ist, was näher an unserem Selbstverständnis ist, an unserer Herkunft, an unserer Identität. Also Jesus hat echt Mut gehabt mit seinen Beispielen, mit seinen Bildern, aber die Leute haben das ihm abgenommen. Die haben verstanden. Die haben die Bilder, die Gleichnisse vom Reich Gottes, das war ihre Lebenswelt, das haben sie kapiert. Das ist bis heute erhalten geblieben, diese Bilder vom Weizenkorn und von weiß nicht was alles, Weinberg und alles Schafe und also das sind alles Dinge, die Jesus ganz bewusst, der hat keine intellektuellen, theologischen Referate gehalten, sondern der hat das Leben der Leute in Worte gefasst und gesagt, das Reich Gottes ist so ähnlich wie. Und dann kam ihre Lebenswelt. Und das ist so faszinierend für mich. Oft habe ich mir gedacht, schade, dass Jesus nichts aufgeschrieben hat. Er hat nur einmal geschrieben. Leider in den Sand, bei der Ehebrecherin. Hätte mich ja so sehr interessiert, was er zum Schreiben gehabt hätte, aber das ist vom Winde verweht. Also, es war seine beste Idee, nichts aufzuschreiben, ganz klar. Aber trotzdem würde mich als Theologe interessieren. Also alle, die an der Heiligen Schrift mitgeschrieben haben, und das waren beträchtlich viele, wie Sie wissen, diese über 30 Bücher oder was da gibt im Alten Neuen Testament und an jedem Buch haben dann nochmal x Leute mitgeschrieben. Alle diese biblischen Autoren haben entweder nur geschrieben, was sie selber verstanden haben.
Genau.
War ja nur ein Teil, will ich mal sagen. Oder sie haben das aufgeschrieben, was ihre Leser verstehen konnten. Also aus dem vielen, was man schreiben kann, was, wie sage ich es jetzt meinen Zuhörern, meiner Gemeinde, wie sage ich es den Leuten dieses Kulturkreises, Griechen, Römer, Israeliten und so weiter. Also und deswegen diese verschiedensten Autoren, die verschiedene Akzente, die verschiedene Formulierungen gebraucht haben, die mitunter widersprüchlich sind. Also, wie viel hat jetzt Jesus gespeist? 5.000, 7.000, mit Frauen, ohne Frauen, alles sowas. Also, da gibt es jede Menge Widersprüche und immer dann, wenn was geschrieben worden ist, dann wird es der Gefahr ausgesetzt, falsch verstanden zu werden. Und das hat ja immer auch zu Spaltungen in der Kirche geführt, dass das geschriebene Wort von verschiedenen, heute sagen wir Konfessionen, unterschiedlich interpretiert wird. Die einen sagen, der Leib Christi, das hat er so gesagt, das braucht man gar nicht rumdeuteln dran, das ist so, das ist Transsubstantiation findet hier statt, die Verwandlung, und in der evangelischen Kirche, da ist es ein Zeichen. Ich bin neulich mit dem Auto gefahren, habe ihn Sonntagvormittag Radio eingeschaltet, kam ein evangelischer Gottesdienst, schöne Predigt, ja. Und dann sagte der Pastor, so und jetzt, Sie zu Hause haben sicher jetzt ein Brot vorbereitet und vielleicht ein Glas Wein, wir feiern jetzt das Abendmahl und essen gemeinsam und trinken gemeinsam, jeder seinen Wein und das ist dann das Gedächtnis an Jesu. Ich habe gedacht, ich fahre gegen Baum. Also wenn das mein Verständnis von heiliger Messe ist, dass jeder sein Brot feiert und dann sein Wein dazu trinkt und das dann Leib und Blut Christi ist, das, da komme ich halt nicht mit, das komme ich aus einer ganz anderen Ecke. Aber nur um zu sagen, allein dieses Wort, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das hat zu Kirchenspaltungen geführt, weil es unterschiedlich verstanden interpretiert werden kann. Im Alten Testament wurde versucht, von den biblischen Autoren, die Offenbarung Gottes zu verstehen anhand von historischen Ereignissen. Alle möglichen Könige, alle möglichen Kriege, alle möglichen Nöte, alle möglichen Feiern, Feste, Opfer, alles sowas. Und im Neuen Testament wurde vor allen Dingen die Bildersprache benutzt, um den Glauben zu verständlich zu machen, zu transportieren. Eine Sprache kann widersprochen werden, ein Bild nicht. Wenn Sie in die Kunstgalerie reingehen, sagt der eine, ach, ich sehe auf diesem Bild dieses, und sagt der andere, nee, ich sehe was anderes, beide haben recht. Ne? Also jeder sieht das, was er sehen kann, was er verstehen möchte, was er, wofür er den Blick geschärft hat. Beim Text ist schon wieder schwieriger, da kann man die Buchstaben festnageln und kann sagen, nee, Moment, das ist jetzt hier hermeneutisch und weiß nicht was alles anders, kann man sich wieder fürchterlich streiten, was auch in der Geschichte häufig gemacht worden ist. Also, Eine Sprache kann widersprochen werden, ein Bild kann mehrfach gedeutet werden. Deswegen haben es ja die Kirchenmaler so leicht gehabt. Die haben das Kirchengewölbe vollgemalt mit vielen schönen biblischen Szenen und die Leute haben das angeguckt und haben verstanden. Die haben ihren Glauben geschöpft aus dem Schauen der Bilder. Und jeder hat in jedem Bild andere Schwerpunkte, andere Details gesehen, die für ihn wichtig waren. Texte in der Kirche, in der Kirchengeschichte müssen immer gedeutet werden und jede Deutung birgt die Gefahr der Fehldeutung. Und um diese Gefahr zu minimieren, der Fehldeutung, hat dann die römische Kirche einfach gesagt, also die Bibel darf nur auf Latein oder Griechisch gelesen werden. Kennen Sie vielleicht noch vorkonziliar, da wurde in der Messe nur, das, zu meiner Zeit, als ich Ministrant war, wurde das Evangelium auf Latein gelesen. So, und dann musste eben der Priester, seine Aufgabe war dann, auf Deutsch nachzuerzählen, was er vorher in Latein gelesen hat und dazu seinen Kommentar abzugeben. Das war die Predigt der damaligen Zeit. Das Zweite Vatikanum hat die Volkssprache eingeführt in die Liturgie. Sie konnte also gefeiert werden in der Sprache, die alle verstehen konnten, die mitgefeiert haben. So, und mit dieser zurückgehenden Bedeutung der lateinischen Sprache stellt sich natürlich die Frage, welche Sprache hat heute die Weltkirche? Und natürlich, alles was aus Rom kommt, ist in gutem Latein verfasst, aber es muss übersetzt werden. Und die Sprache der Kirche, das ist eine schwierige Angelegenheit. Am besten wird deutlich die Sprache der Kirche in den Orationen, also in den Tagesgebeten der Sonntagsmesse. Ich mache Ihnen jetzt mal drei Beispiele, wie die Gebete in der Messe, und ich bin regelmäßig überzeugt, wenn ich am Gebet des Amen spreche, wissen die Leute schon nicht mehr, was ich gebetet habe. Folgender Text zum Beispiel, von heute übrigens. Von heute, ich schaue mir das gleich mal an, das war der 19. Da heißt es, allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindesstatt angenommen. Moment, da hat es bei mir schon das erste Mal gestockt. Erstens mal das Wort dürfen, wer könnte es uns verbieten? Wenn Jesus sagt, ihr so sollt ihr beten und macht das Vater unser, wieso kommt dann jemand da auf die Idee und sagt, wir dürfen dich Vater nennen? Also da ist schon mal bei mir sprachlich was verquer. Und dann heißt es, an Kindesstatt angenommen. Moment, hat Gott noch andere Kinder oder hat er uns? Oder? Das ist eine theologische Sprache, die ist so, die kommt nichts rüber. Und dann heißt es, gib, dass wir in diesem Geist des Sohnes wachsen und einst das verheißene Erbe empfangen. So, auch das ist wieder eine unbekannte Größe. Was ist das verheißene Erbe? Also, noch schlimmer wird es in der Oration vom vergangenen Sonntag, vom 18. Da heißt es, du bist der Schöpfer und Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen. Und erhalte, was du erneuert hast. Ja, was hat er denn erneuert? Und was soll er jetzt erhalten? Also das sind theologischer Feinschliff, der, wie es in diesem Buch da heißt, eine blutleere Sprache ist, weil man sich bei jedem Satz erstmal den Kopf zerbrechen muss. Was soll das heißen? Da geht es also nicht um tatsächliche Bedürfnisse der Gemeinde oder tatsächliche Anliegen von den Gläubigen, die ich vor mir habe, sondern da geht es um eine Formulierung, die in allen Ländern passt und so richtig in keinem Land. Weil so eine elaborierte Sprache, die nicht mehr griffig ist, die nicht mehr konkret ist, die keinen Lebensbezug hat. Oder am 15. Sonntag im Jahreskreis gibt, dass die sich Christen nennen, die Kraft haben, zu meiden, was diesem Namen widerspricht und zu tun, was dem Glauben entspricht. Das sind jetzt ein Satz mit drei Unbekannten. Was muss ich jetzt meinen? Oder was entspricht dem Glauben? Und was ist der Glaube? Ich persönlich habe auch große Probleme mit diesem Begriff Glauben. Glauben hat sowas Unfassbares, sowas Unbestimmtes, sowas, Ungewisses. Wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, dann ist es meine Überzeugung, Gott ist der Vater im Himmel. Es ist meine Überzeugung, Jesus ist für uns geboren, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und er kommt wieder. Das sind Überzeugungen. Und das Wort Glauben hier zu nennen, das ist für mich zu schwach. Das ist einfach irgendwo, greift es nicht. Es reißt niemand vom Hocker. Ich glaube, ja gut, glaub du, ich glaube das nicht. Da kommt keine Festigkeit raus, keine Überzeugung kommt da raus.
Entschuldigung, Frage, wenn Sie jetzt mal dieses Gebet, womit Sie Mühe haben, wenn Sie das nochmal aktualisieren oder weglassen, werden Sie dann abgesetzt als Priester?
Nein, ich habe mir schon fest vorgenommen, meine eigenen Gebete in der Sonntagsmesse zu formulieren. Es ist immer noch auf der To-Do-Liste, aber Sie werden den Unterschied merken. Also bleiben wir noch mal kurz, greifen wir das auf mit dem Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Die italienische Bischofskonferenz hat das geändert, auf Initiative des Papstes. Die deutsche Bischofskonferenz hat es abgelehnt, aus Rücksicht gegenüber den evangelischen, weil dann die Christen in Deutschland zwei verschiedene Vater Unser beten würden. Ende der Durchsage. Und da frage ich mich, Moment, wo sind jetzt unsere Orientierungslinien? Orientieren wir uns an den Menschen? Das wäre für mich das Prioritäre. Dass wir erstmal versuchen, ein Vater Unser zu formulieren, Gebet in Worte zu fassen, was dem Geist Christi am meisten entspricht, unabhängig von literarischer Herkunft. Das Vaterunser gab es ja schon in ähnlichen Formen schon längst vor Jesus. Es ist also keine reine Erfindung von Jesus, das Vaterunser. Aber lassen wir uns mal so hingestellt. Ich lese Ihnen jetzt mal eine Formulierung, eine freie Interpretation, eine freie Übersetzung des Vaterunsers vor, aus dem ich sämtliche Konjunktivfallen rausgenommen habe.
Sehr schön.
Guter Gott, wo du bist, da ist Himmel. Du sorgst für uns Menschen wie ein Vater und liebst mehr als eine Mutter. Du bist für uns der Heilige. Dein Reich kommt immer mehr. Am Ende geschieht dein Wille, wie im Himmel, so auch auf Erden. Du gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld und hilf uns, dass auch wir unseren Widersachern vergeben können. Stärke uns in Momenten der Versuchung und erlöse uns von allem Übel. Denn du bist der Alleinherrscher, die ewige Energie. In dir ist alle Vollendung. Amen. Also das ist griffig, das ist nicht so mögest und könntest und würdest und wir sollten und...
Entschuldigung, ich dachte, führe uns nicht in Versuchung, aber sie jetzt stärke uns im Moment der Versuchung.
Genau.
Und das sagen auch Italiener.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die sagen. Also, mir liegt es daran, dass wir das, was wir glauben, affirmativ, also wir legen uns fest auf das, was wir glauben. Nicht so mögest und geheiligt werde dein Name. Das ist, es kommt so schwer über den Lippen. Von wem denn, wie denn, wann denn, was denn? Das ist alles so eine schwerfällige Sprache. Also ich bin davon überzeugt, wenn Jesus heute hier stünde, würde uns ein Vater Unser in einer griffigen, in einer festen Sprache, in einer vertrauensvollen Sprache, in einer stärkenden Sprache formulieren. Und okay, wir haben jetzt die Tradition seit 2000 Jahren von einem Gebet, was noch älter ist. Aus diesen Schuhen kommen wir kaum raus, wie wir sehen. Aber Jetzt ist die Frage die, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann beten wir. Entweder solche Orationen aus dem Messbuch, solche Gebete, die im höchsten theologischen Feinschliff überall treffen und niemanden vom Hocker reißen, niemanden wehtun. Aber eigentlich ist Gebet eine persönliche Sprache. Wenn ein Kind zum Vater kommt, dann schaut es nicht in einem Handbuch nach, wie muss ich jetzt zu meinem Vater sprechen, wenn ich was will, sondern das kommt frei raus. Also Papa, mach mal oder ich brauche mal oder ich dies oder jenes. Und wenn wir diese Sprache zu unserem Papa im Himmel, das ist die Originalübersetzung von dem Wort, was Jesus gebraucht hat. Unser Papa im Himmel. Gut, auch das ist wieder ein schwieriges Bild heutzutage, nachdem wir mit Emanzipation zu kämpfen haben. Aber es ist jedenfalls ein Bild, was für die meisten Menschen noch griffig ist, was noch was sagen kann. Also von daher ist Gebet, Sprechen, Sprache im Glauben was ganz, es ist ein ständiger Prozess. Denn auch zum Beispiel das Wort Anbetung. Was sagt Ihnen das? Wie geht Anbetung? Noch schlimmer, wenn die Evangelischen sagen, ihr Katholiken betet ja Maria an. Anbetung, was ist das? Heißt das, ich bete dich an, ich bete dich an, ich bete dich an? So ist das Anbetung? Nie und nimmer, genauso wenig wie ein Verlobter zu seiner Braut immer nur sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich und das 50 Mal am Tag. Na, irgendwann hat es die satt. Wenn da nichts folgt, wenn da kein Leben unterfüttert ist und wenn bei unserer Anbetung kein Leben unterfüttert ist, dann ist Anbetung auch nur eine leere Kiste. Und deswegen, auch wenn ich versucht habe, hier mit am Freitagabend stille Anbetung, wo jeder seine Wortwahl finden kann vor Jesus in der Eucharistie, mit ihm sprechen kann, eine gemeinsame Anbetung, ist auch gut, hat auch seinen Platz, aber wahrscheinlich ist es für viele einfacher, sich in der Stille vor Gott zu besinnen. Was habe ich ihm denn zu sagen? Aber Gebet ist ja nicht in erster Linie, dass wir Gott was zu sagen haben. Was gibt es denn, was er nicht schon wüsste? Müssen wir ihn noch was über was belehren? Noch was informieren, was ihm entgangen ist hinter den Wolken? Das kann es auch nicht sein. Und deswegen ist Gebet vor allen Dingen ein Hinhören, mindestens zu 80% ist es Hinhören. Aber wenn ich mir so eine Messliturgie anschaue, da ist Gebet immer nur, ich muss ständig was sagen. Ja, keine Ruhe eintreten lassen, sonst wird es den Leuten langweilig. Sonst fangen die Kinder das Schwätzen an. Also Sie sehen schon, mich zerreißt dieses Thema, weil es mir so auf den Nägeln brennt. Wie gehen wir mit der Sprache unseres Glaubens um? Wie finden wir die richtigen Worte? Erstmal jeder für sich. Wie finden wir die richtigen Worte als Gemeinde? Wie finden wir die richtigen Worte, mit denen in den Familien der Glaube weitergegeben werden kann? Und das passiert in den Familien garantiert nicht über die Predigt der Mutter oder des Vaters, sondern über das Vorleben. Und da ist eben für mich die Frage, wie können wir als Gemeinde unseren Glauben vorleben, dass alle, die hier am Zaun vorbeigehen, nicht nur sagen, ach, was ist das für ein schöner Gartenzaun, sondern da fühle ich Leben, da prickelt irgendwas, da möchte ich dazugehören, da möchte ich mitmachen.
Mitten im Leben.
Bitte?
Mitten im Leben fällt mir dazu
ein. Ja, genau.
Da steht es ja auch drin.
Ja. Und das Wort Glauben, ich habe schon vorhin gesagt, das ist für mich ein schwieriges Wort, weil es so vage ist, so was Unfertiges, Undefiniertes, auch Unbestimmtes, nicht fassbar. Wenn man das von Wort Ursprung nochmal betrachtet, Glauben kommt ja von geloben und in dem Wort geloben steckt Loben drin. Das heißt, ich muss erstmal einen Grund finden, Gott zu loben. Und wenn ich den gefunden habe, weil er was Schönes, was Gutes für mich getan hat, wo er mir mein Leben schön und angenehm und reich und wie auch immer gemacht hat, dann kann ich ihn loben und dann glaube ich auch an ihn, weil ich das gesehen habe, was er macht. Die Israeliten haben gesehen, dass Jahwe sie aus Ägypten rausgeführt hat und haben deswegen geglaubt. Nicht, weil der Mose schöne Predigten gemacht hat oder weil sie tolle Gebete auf Lager hatten, sondern weil sie in ihrem Leben gesehen haben, und den Grund gefunden haben, Gott zu loben, und daraufhin haben sie gelobt, diesem Gott treu zu bleiben. Das ist der Glaube der Israeliten gewesen. Und sowas müssen wir heute noch irgendwie neu finden, neu erleben, neu entdecken. Wie kann das, was Gott unter uns macht, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde, in meinem Leben, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, wie können wir das beschreiben, wie können wir das erkennen und darüber sprechen? Und wenn wir darüber gesprochen haben, dann ist das eine gemeinsame Identifikation. Glaube hat ganz tief etwas mit Identifizieren zu tun. Ich identifiziere mich mit Kirche, mit Jesus, mit seinem Wort. Das ist meine Identität. Aber das schaffen wir eben nur, wenn wir auch entdecken, was tut Jesus. Und deswegen die Augen, Glauben heißt mit den Augen hinschauen, sehen, was Gott macht. Und deswegen sagt er auch, im Prophetenbuch heißt es, wo Gott zum Propheten sagt, die werden sehen, aber doch nicht sehen. Die werden hören, aber doch nicht verstehen. Also auch sehen zu können, was Gott macht, ist schon eine Gnade. Und deswegen kann der Paulus leicht sagen, Glaube ist Gnade. Weil es eben aus dem Sehen, aus dem Hören kommt, aus dem Erleben. Und wenn einer dieses Erleben nicht dafür nicht offen ist, nicht den Spielraum Gottes zulässt, dass Gott in meinem Leben ins Spiel kommen kann, und dann wird es schwierig mit dem Glauben. Aber wenn andere, und das ist eben das Lebensgefühl in unserer Zeit, die so bedrängend ist, es wird ja so viel auf unsere jungen Menschen eingeprasselt über die Medien, über die Technik, über die Ansprüche in der Schule und über den ganzen Identifikationswahn, nicht nur, dass man dem richtigen Sportverein der Fan sein muss, sonst gilt man nichts. Also bei mir haben immer alle unterstellt, ich bin Fan von Bayern München. Mich interessiert der Fußball überhaupt nicht. Aber ich habe die bei dem Glauben gelassen, denn dann war ich akzeptiert. Wenn man Fan vom deutschen Meister ist, dann hat man ein gutes Identifikationsmerkmal. Aber dabei bin ich Fan von Jesus. Aber diese Identifikation, die zählt heute nicht. Leider. Kaum. Sprache in der Kirche, Sprachnot. Es ist wirklich ein immerwährendes Thema, weil die Sprache immerwährend in der Kirche benutzt wird und benutzt werden muss. Von daher treibt mich dieses Thema um und deswegen auch meine vielfältigen Versuche, Worte und Medien zu finden, um die Sprache, um zumindest Worte bei den Menschen ankommen zu lassen über alle möglichen Kanäle.